Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Und da springen wir mitten ins Thema hinein. Denn wenn wir uns jetzt, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, persönlich tatsächlich leibhaftig begegnen würden, wie würden wir uns begrüßen? Wie würde das ablaufen, wenn wir in diesem Moment aufeinander treffen? Auf welche Weise würden wir guten Tag sagen? Zumindest natürlich nehme ich an, sich in die Augen blicken und dann die Hände schütteln. Aber das war einmal. Seit Corona unser Leben bestimmt, zumindest mitbestimmt, hat das richtige Maß an Nähe eine neue Definition erfahren. Und die Entferntheit, die Distanz wird plötzlich zur ja fast schon höflicheren Umgangsform als Nähe. Ich setze ein Fragezeichen dahinter, denn genau darüber wollen wir heute in der Lebenszeit diskutieren. Distanz statt Nähe, wie entwickelt sich unser soziales Miteinander? Körperliche Nähe drückt ja etwas aus. In ihr erkennen wir, ob es sich um ein, wie sollen wir sagen, kollegiales, ein freundschaftliches, ein neutrales, ein liebevolles, ein zugeneigtes oder abgeneigtes Verhältnis handelt. Und jetzt, in diesen Zeiten, die neuen Umgangsformen lassen für diese Differenzierungen womöglich kaum mehr Raum, oder doch? Diese Frage stelle ich auch an Sie zu Hause oder unterwegs, meine Damen und Herren. Rufen Sie uns an, wenn Sie möchten, und erzählen Sie, schildern Sie uns Ihre Erlebnisse, Ihre Erkenntnisse. Ist Ihnen Nähe verloren gegangen zu anderen Menschen, seit die Pandemie unser Leben mitbestimmt? Wie hat sich Ihr eigenes Verhalten geändert? 00800 4464 4464, das ist die Telefonnummer, können Sie kostenfrei anrufen aus ganz Europa, 00800 4464 4464, oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de, lebenszeit@deutschlandfunk.de, Telefonnummer dazu, dann haben wir eine Möglichkeit, Sie anzurufen. Andreas Stopp ist am Mikrofon, ich bin nicht alleine hier und wir mussten auf dem Weg im Studio vom 18. Stock, wo unsere Büros sind, in den ersten Stock, wo die Studios sind, zwei verschiedene Aufzüge benutzen, was an sich schon sehr schwierig ist. Professor Dr. Hans-Peter Erb, ich Sie vorstelle und ein bisschen Einblick gebe in das, was Sie beruflich tun. Was ist das für ein Gefühl, wenn man eingeladen wird in eine Sendung und dann ist man alleine, weil man alleine im Aufzug fahren muss, man kennt das Haus nicht, alles unter dem Motto, ist eine Vorsichtsmaßnahme.
Ja, also hallo allerseits, auch alle Hörerinnen und Hörer. Es ist eine Situation eingetreten, an die wir uns inzwischen auch schon ein bisschen gewöhnt haben, nach 3 Monaten ungefähr. Also ich habe auch nichts anderes erwartet. Ich dachte schon, dass wir da nicht zu 10 oder zu 12 im Aufzug sitzen. Und ich habe es eigentlich auch, ja, weggesteckt, ja, ohne Probleme irgendwie aufgenommen.
Aber alles ist cool. Das jetzt mit der Höflichkeit? Wir sind uns begegnet auf Distanz. Mindestens 3 Meter waren zwischen uns. Wir haben uns nicht die Hände gegeben. Ist dieser Moment des Kennenlernens dann ein anderer als der im vergangenen Dezember zum Beispiel?
Ja, wir sind so ein bisschen aus dem Autopiloten rausgekommen in dieser Zeit. Sonst hätte ich natürlich die Hand geschüttelt. Vorhin habe ich noch einen Witz gemacht, wir kuscheln heute mal nicht, weil wir ja auch ganz bewusst jetzt diese Distanz eingehalten haben, die wir sonst so nicht eingehalten hätten. Wir wären uns näher gekommen, wir hätten die Hand geschüttelt, es wäre eine andere Situation gewesen, ganz sicher.
Professor Dr. Hans-Peter Erb ist aus Hamburg zu uns gekommen. Er ist dort Sozialpsychologe an der Helmut-Schmidt-Universität. Das ist die Universität der Bundeswehr. Ich weiß dann immer nie, wie sie richtig genannt wird.
Ja, die Universität der Bundeswehr steht so noch als Untertitel sozusagen mit dabei. Wir nennen uns also die Helmut-Schmidt-Universität. Geht zurück auf Helmut Schmidt. Ich meine, wer draufgekommen? Wir Hamburger sind natürlich auch sehr stolz, dass wir sowas haben. Es ist eine zivile Universität in dem Sinne, als wir zivile Studiengänge anbieten. Sollte man jetzt nicht verwechseln mit einer Militärakademie, die gibt es natürlich auch, aber da gibt es sozusagen dann militärische Inhalte. Wir haben also ganz normale Studiengänge. Mein Studiengang, also in dem ich lehre, ist die Psychologie. Wir haben ein Bachelor- und Master-System akkreditiert. Alles ganz normal wie zivil auch. Und wir bilden jetzt auch nicht Psychologinnen und Psychologen aus für die Bundeswehr, sondern für spätere private Leben.
Und Sie lehren und forschen dort im Bereich, wie kann man das grob zusammenfassen, was das Denken, das Erleben, das Verhalten von Menschen angeht im sozialen Kontext. Das ist Ihr Spielfeld.
Ja, genau. Mhm. Das haben Sie schon wunderbar ausgedrückt. Also alles, was mit Menschen zu tun hat, wenn Sie mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Das ist sozusagen der Inhalt der Sozialpsychologie. Für mich das spannendste Fach überhaupt innerhalb der Psychologie, Wahrnehmungspsychologie oder Gedächtnispsychologie, fand ich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber dieses, was man so alltäglich beobachten kann, wie gehen wir miteinander um, wie beeinflussen wir uns gegenseitig, wie läuft das jetzt auch hier im Studio mit Ihnen, wir haben so eine Trennscheibe, ja, was bedeutet das und so weiter, das sind alles diese Themen, die wir in der Sozialpsychologie dann auch
bearbeiten. Aber dann ist doch diese Zeit, Herr Professor Erb, diese vergangenen Monate mit den Verwerfungen, sage ich jetzt mal, in unserer Gesellschaft, das ist doch ein einziges riesengroßes Experiment für Ihr Metier.
Ja, man könnte sagen, das ist so eine Art Feldexperiment, ein Quasi-Experiment. Was verändert sich nicht? Ich weiß jetzt von Kolleginnen und Kollegen, die das auch gezielt ausnutzen sozusagen. Ich persönlich war jetzt nicht so sehr interessiert daran, das jetzt auch experimentell zu untersuchen oder Umfragen durchzuführen. Das ist, hängt mit meinen persönlichen Vorlieben und so weiter zusammen. Aber wir haben häufiger natürlich etwas, was passiert in der Gesellschaft und dann verändert sich irgendwas und das beobachten wir gerne. Ja, ich persönlich habe damals zum Beispiel schon Forschungen dazu gemacht, als die Wiedervereinigung kam, also Ostdeutschland und die westlichen alten und neuen Bundesländer zusammenkamen. Das war auch so ein Wahnsinnsereignis, sozusagen, was unheimlich viel verändert hat. Damals war ich da noch mehr dabei und...
Ja, aber da gehen Ihnen ja, wie soll man sagen, die Themen nie aus. Und jetzt sind wir eben bei diesem Beispiel. Ich erinnere nochmal unsere Hörerinnen und Hörer, Distanz statt Nähe. Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Wie entwickelt sich unser soziales Miteinander? Das heißt, wir möchten gerne mit Ihnen auch herausfinden, was hat sich im Moment für Sie geändert? Zu Hause, im Beruf, im Privaten, im Persönlichen, wie im sozialen Kontext? Wie gestaltet sich im Augenblick Ihr Leben? Und glauben Sie oder denken Sie, dass sich langfristig dadurch etwas ändern wird in unseren Umgangsformen oder wenn die Pandemie, so wie wir alle hoffen, irgendwann mal hinter uns liegen sollte, gehen wir dann wieder zurück auf den Stand, wie es davor war. Und da brauchen wir eben auch Professor Erb, der uns mit seiner Expertise dann helfen wird. Frage gerade noch, wie gehen Sie denn zurzeit mit den Studentinnen und Studenten um? Wie ist denn da der Kontakt?
Ja, das hat sich also komplett geändert. Typischerweise haben wir Präsenzlehre. Also ich halte zum Beispiel eine Vorlesung, da sitzen, ich glaube, über 100 Leute, wären es diesmal gewesen im Frühjahr. Und das habe ich dann in einen Computer reingesprochen. Was seltsam ist, und das wird dann hochgeladen und die Studierenden können das jederzeit dann abrufen. Die hören meine Vorlesung tatsächlich, sie bekommen auch die Folien dazu, also einen schriftlichen Hintergrund dazu, Schaubilder und so weiter. Was fehlt, ist komplett dieser Austausch, dieses Gefühl, gucken die mich jetzt komisch an, schauen alle mit großen Augen, wie die Kühe auf der Weide, okay, da mache ich nochmal ein neues Beispiel oder ich kann Fragen stellen und das fällt alles weg, ist deutlich schlechter sozusagen die Lehre. Ich persönlich empfinde das auch so. Ich habe dann schon so ein, ja, wenn die Leute anwesend sind, das Gefühl, dass das bei mir deutlich besser läuft. Dann kriege ich so eine Rückmeldung. Und
ist also doch nicht ersetzbar. Also dieser persönliche Face-to-Face-Augenkontakt auch in der Lehre ist nicht ersetzbar. Sie betreiben einen YouTube-Kanal. Worum geht's da?
Ja, genau um das, was ich auch sonst so tue. Und also auch um die Sozialpsychologie. Wir haben dann verschiedene Themen, die interessant sind für viele Leute. Relativ viele Studierende, die sich das anhören, weil sie mal noch zur Ergänzung, zur Vorlesung etwas hören möchten. Aber auch Themen wie etwa Untreue, Liebe, so Alltagsthemen, die zwischenmenschlich irgendwie interessant sind. Ja, und wer mag, darf gerne mal vorbeischauen. Wir freuen uns natürlich über jeden Klick. Inzwischen haben wir etwa schon über eine halbe Million, werden jeden Tag 1500 ungefähr.
Wo muss ich da draufklicken? Wie finde ich das?
Also Prof Erb reicht dann schon. Oder ERB. Es reicht, ERB, genau. Prof Erb. Oder Sozialpsychologie reicht schon. Dann landen Sie bei uns und kriegen solche spannenden Themen auch nochmal alltagsgerecht erklärt.
Mhm. Wie ist es bei Ihnen zu Hause im direkten persönlichen Umfeld, wenn ich das fragen darf? Was hat sich da getan in den Umgangsformen, familiär womöglich?
Also zu Hause direkt innerhalb der Familie hat sich nichts geändert. Da ist alles eigentlich so, wie es war. Da haben wir natürlich eine enge Zone, intime Verhältnisse, persönliche Bereiche. Und ich glaube, das ist bei mir auch nichts Besonderes. Das wird bei anderen Leuten auch so ähnlich sein.
Kann es sein, dass die Familie, entschuldigen Sie, dass ich ins Wort falle, kann es sein, dass die Familie in den letzten Monaten, wie soll ich sagen, an Wichtigkeit und an Wert auch gewonnen hat, weil man da doch anders miteinander umgeht als im öffentlichen Raum? Ja. Keine Maske direkt auch mal vielleicht in den Arm nehmen?
Ja, das kann man schon sagen. Das wird sozusagen, als Ausgleich kann man das natürlich sehen, weil man woanders diese Distanz wahren muss. Freunde nicht mehr so häufig gesehen hat. Also eine ganze Weile habe ich dann ganz drauf verzichtet. Was mir auch gefehlt hat, waren jetzt etwa die Älteren in der Familie. Meine Mutter lebt noch. Ich grüße sie mal, falls sie jetzt gerade zuhört. Oder Tante Gertrud, darf ich auch mal schnell noch grüßen. Das ging dann über Monate, dass wir uns nicht gesehen haben. Mhm. Und dann ist natürlich sozusagen da, wo man intim sein kann, auf eine gewisse Weise eng sein kann mit Töchtern und so weiter, das ist dann schon ein Ausgleich, auf jeden Fall. Ja. Also habe ich so empfunden.
Wir schließen uns den Grüßen an Ihre Familie natürlich an und was ich auch gerne dazu sage, Hans-Peter Erb, Sie kennen auch dieses Format, diese Sendung Lebenszeit aus der Zuhörperspektive. Insofern freut es uns umso mehr, dass Sie heute auch Gast sind und uns weiterhelfen mit Ihrem Wissen. Wir schauen, Herr Erb, mal auf diese Tafel, die wir hier über mir, über den Monitor angebracht haben. Da steht, dass Monika Goretzky anruft und zwar aus Mecklenburg-Vorpommern. Von wo genau, Frau Goretzky?
Hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Ja, wir können Sie gut hören. Wo stecken Sie?
Naja, so ziemlich genau an der polnischen Grenze. Mhm. Oder ganz genau. Ja, bei uns gibt es ja wenig Corona-Fälle. Die Angst in der Bevölkerung, also so allgemein, wenn man so einkaufen geht und Bekannte trifft, die ist eigentlich nicht da. Und ich merke, ich bin 68, werde 69. Ich habe natürlich ein bisschen mehr Angst. Ich merke, dass es einerseits sind die Menschen beleidigt, wenn man sie nicht umarmt oder nicht mit Handschlag begrüßt oder so ein bisschen einen Meter zurückgeht beim Treffen. Oder sie sind beleidigt, wenn sie eben etwas älter sind, wenn man ihnen zu nahe kommt. Also ich nicht, aber ich habe es bei mir selber gemerkt, dass ich es befremdlich finde, wenn mir jemand zu nahe kommt. Also jemand, den ich so im Bekanntenkreis kenne, nur so vage. Ne? Ja, das ist schwierig. Also ich finde, es ist.
Aber wie kommt das, Frau Goretzky? Das kann ich auch Herrn Erb gleich fragen und ihn in unser Gespräch mit einbeziehen. Wittert man da in jedem, der auf einen zukommt oder zu nah mit mir an der Supermarktkasse steht, einen potenziellen Virenträger und gegen den muss ich mich absetzen, Herr Erb?
Ja, im Grunde muss man sagen, dass wir diesen Kontrakt, den wir sonst automatisch aufrufen, wie so ein Vertrag, du kommst mir so weit nahe und das kommt drauf an, wer es ist und es kommt drauf an, in welcher Situation, dass wir den auf neue Weise definieren müssen. Also und da reagieren die Menschen natürlich unterschiedlich. Mhm. Ich persönlich habe ein ähnliches Gefühl wie Frau Goretzky auch. Ich möchte nicht, dass man mir zu nahe kommt. Ich bin da so ein bisschen ängstlich. Beobachte aber auch, dass viele Menschen das gar nicht mehr so ernst nehmen. Ich glaube, die Maske spielt da auch eine Rolle. Ich habe die Maske auf, dann kann ich machen, was ich will und so weiter. Mhm. Das ist eine ganz neue Art, damit umzugehen. Das müssen wir alle neu lernen sozusagen und das neu aushandeln.
Da definiert sich doch aber dann das Verhältnis zwischen mir und dem Nächsten ganz neu, weil woran erkenne ich denn, was dieser Mensch jetzt will und was er nicht will? Das ist, wenn ich das Gesicht sehen kann ohne Maske, merke ich eigentlich sofort, wie nah darf ich oder wie nah möchte er auch, dass ich ihm oder ihr komme. Und diese ganzen Indikatoren, die dafür ausschlaggebend sind, Frau Goretzky, Sie bleiben schön noch bei uns, ich rede gleich noch weiter mit Ihnen, die haben wir doch jetzt gar nicht. Woran merke ich das denn jetzt, wie ich gegenüber dem anderen auftreten soll?
Ja, also gerade aus unserer Erfahrung, die wir gerade auch gehört haben, merken wir es eben nicht so gut. gut, wie das vor Corona war, weil wir praktisch im Autopiloten gemerkt haben, in der Situation so, mit der und der Person so. Da gibt es natürlich dann so Unterschiede. Ist das eine Autoritätsperson? Ist das ein Freund? Ist das ein guter Kollege bei der Arbeit und so weiter? Und das fällt uns heute jetzt deutlich schwerer. Mhm. Wir müssen das neu aushandeln. Aber das kennen wir auch aus anderen Phänomenen im Alltag. Ich weiß auch nicht, ist das jetzt, was hat der für eine Einstellung gegenüber dem Kino, das ich gerade besuchen will, oder gegenüber einem anderen Konsumprodukt, einer Partei, egal um welche Gespräche es geht. Da sind wir sozusagen immer aufgefordert, immer wieder neu auszuloten, wo ist der andere drauf und wie kann ich drauf reagieren.
Ja. Ja. Monika Goretzki, Hörerin, die Sie Anstoß zu diesem Teil des Gesprächs gegeben haben. Sie haben gerade erzählt, dass Sie die Erfahrung gemacht haben, dass Menschen beleidigt reagieren, wenn man eine gewisse Distanz einhält. Wie gehen Sie dann um? Sprechen Sie darüber oder sind das kleine Momentbegegnungen, die dann weg sind?
Ja, es sind Irritationen irgendwo im Aufeinandertreffen und ja, also ich persönlich, ich versuche das dann zu überspielen. Also ich habe von einer Bekannten gehört, die in der Psychiatrie arbeitet und mit geistig Schwerstbehinderten. Die haben also dann so gelernt, sich Rücken an Rücken zu umarmen. Das fand ich eigentlich ganz gut und habe das dann so mit einigen Freunden auch eingeführt, die also ein bisschen humorvoller sind. Also wenn man vorm Supermarkt steht und so zwei alte Damen stehen so Rücken an Rücken und schubbern sich wie so ein Bär am Bauch. Also muss man ein bisschen Humor haben, ne? Dann geht das. Aber ich habe dann andere gemerkt, also die gucken sehr befremdlich und nicht nur, weil das zwei alte Damen sind, sondern weil sie immer auch sagen, was stellen die sich denn so an? Nicht? Und das stört einem natürlich wahrscheinlich mehr, wenn man also selber eben schon älter ist, ne, und sich alle Mühe gibt, damit klarzukommen. Aber ja, dann erwartet man natürlich schon irgendwo Rücksicht.
Nicht? Frau Goretzki, abschließend, glauben Sie persönlich, dass wir wieder auf den Stand wie in Vor-Corona-Zeiten zurückkommen? Oder denken Sie, irgendwas wird bleiben? Diese Erlebnisse, diese Erfahrungen in den vergangenen Monaten sind so stark, dass wir unser künftiges Leben wahrscheinlich ändern werden?
Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil das eine ist, dass man Menschen kennenlernt und ihn dann so abcheckt, das ist was Intellektuelles. Das andere ist ja sowas ganz Emotionales, Körperliches. Und ja, das sind wir nun mal Säugetiere, ne? Emotional und körperlich und miteinander. Und wenn dann mal irgendwann hoffentlich vielleicht ein Impfstoff kommt, den wir auch alle vertragen, dann denke ich, das geht wieder zurück.
Wie schön, dass ich sehen kann, dass Professor Erb Ihnen zustimmt. Frau Goretzki, vielen Dank. Und noch zum selben Thema, Herr Erb. Hat Frau Goretzki recht mit Ihrer
Einschätzung? Ja, aus meiner Sicht sicherlich. Also wenn Corona sehr, sehr lange andauern würde, was wir alle nicht hoffen, dann kann man sich vorstellen, dass sich diese Umgangsformen verändern. Im Augenblick ist das aber schon an vielen Stellen zurückgedreht. Mhm. Und gerade auch, wie Frau Goretzki so wunderschön berichtet hat, man muss sich ja schon fast entschuldigen dafür, wenn man jetzt eine Sonderregelung irgendwie tatsächlich umsetzt. Das ist alles schon zurückgegangen auf unseren Autopiloten. Sehr unwahrscheinlich, dass wir künftig das auch nochmal ändern. Auch die Tiere haben übrigens sowas, das hat sie auch, Sie, Frau Goretzki, haben Sie sehr schön gesagt. Auch da wissen wir, dass Sie sozusagen optimale Abstände einhalten.
Aha. Jetzt haben wir gerade über Ihren YouTube-Kanal geredet. Wir haben noch Zeit für Silvia Siebert, die uns die Freude macht, anzurufen. Ich glaube, aus dem Rheinland, denn Sie sind vor kurzem aus Berlin umgezogen ins Rheinland mit Beginn der Pandemie. Ist es so, Frau Siebert?
Ja, ich bin aber nur vorübergehend hier in meinem ersten Wohnsitz. Und ich habe in Berlin eine Seniorenwohnung und bin dort in einem Seniorenhaus mit 85 Wohnungen, Parteien und bin dort auch in einem Hauskreis und gehöre da zur evangelisch-methodistischen Gemeinde. Und ich habe mich entschlossen, hierher zu kommen wegen Corona. Ich bin Risikopatientin und wollte dann erstmal hier in meinem Haus bleiben, weil es hier wesentlich ruhiger ist.
Und wie sind Ihre Kontakte? Ja, wie sind Ihre Kontakte hier in Ihrem Haus da im Rheinland, wo Sie wohnen?
Ganz gut. Ich habe zur Nachbarschaft, die sich auch sehr, sind alles ältere Personen, zurückhalten weniger Kontakte, aber ich habe hier auch noch einige Freunde. Aber ich habe deshalb angerufen, weil der Kontakt zu Berlin mir sehr, sehr wichtig ist und zu meinen Freunden dort im Hauskreis und zu meiner evangelisch-methodistischen Gemeinde. Und da wollte ich eigentlich einen Beitrag leisten, wie die es geschafft haben, die Nähe zu mir aufrechtzuerhalten.
Wie haben Sie das denn gemacht? Worüber? Mit welchen Mitteln?
Also der Leiter, der Pastor der evangelisch-methodistischen Gemeinde, Thomas Steinbacher, hat so fantastische Videogottesdienste ins Netz gestellt, die dort von den beteiligten Gemeindemitgliedern wirklich zusammengestellt worden sind. Die haben da mitgeholfen, mit Maske, mit Musikbeiträgen. Die Gottesdienste waren so perfekt und die haben so mein Herz erfreut. Ich konnte die auch immer wieder aufrufen.
Aber vermissen Sie es nicht, in der Bank zu sitzen während eines wunderbaren Gottesdienstes?
Ja, das ist richtig. Aber die Gottesdienste, die waren von so einer hohen spirituellen, geistigen und auch gut gemachten Qualität, dass ich ehrlich gesagt überhaupt nichts vermisst habe. Und was noch dazu kam, es wurden mir Andachten geschickt. Ich habe auch zum Hauskreis telefonisch immer wieder Kontakte aufrechterhalten. Und dieser Hauskreis ist so zusammengerückt. Also ich knüpfe jetzt mal an das, was eben gesagt wurde. Das wird bleiben. Also die Menschen, die die Gottesdienste gestaltet haben und auch im Hauskreis, die immer wieder zusammengekommen sind, im Garten an langen Tischen mit Abstand, das wird bleiben.
Das hört sich so an, Frau Siebert, als hätten Sie geradezu durch dieses Pandemieereignis einen Schub bekommen, auch an Emotionalität. Und wir haben jetzt gleich die Nachrichten. Deswegen, Frau Siebert, bitte um Verständnis dafür, muss mich von Ihnen verabschieden. Danke Ihnen aber für den wertvollen Beitrag. Und eine halbe Minute ist noch Zeit, Herr Erb. Kann man denn sagen, dass die Segnungen der Digitalisierung jetzt zum Tragen kommen?
Ja, es ist anders. Interessanterweise habe ich von Studierenden zu meiner Vorlesung Ähnliches gehört. Die mochten das und vor allem deswegen, weil man es mehrmals anhören kann. Und das passt ja auch zu dem Gottesdienst wunderbar.
Frau Siebert, danke Ihnen. Viel Freude weiterhin mit Ihrem Berlin-Rheinland-Austausch. Meine Damen und Herren, die Nachrichtenpause kommt. Sie können uns anrufen. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer. Distanz statt Nähe, das ist heute unser Thema. Also wir reden darüber, wie sich unser soziales Miteinander entwickelt. lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wie gehen wir um mit der verordneten Distanz in diesen Corona-Zeiten? Vermissen Sie auch womöglich die Nähe zu den anderen Menschen, die sich dadurch ausdrückt, dass man eben auch näher kommt und körperlichen Kontakt hat, mal eine Umarmung, vielleicht einen Wangenkuss zumindest, aber das Händeschütteln, wie halten Sie es damit? Wir freuen uns über Ihre Anrufe 00800 4464 4464. Andreas Stopp ist weiter am Mikrofon, neben mir durch eine Plexiglas-Trennwand verbunden, mit einer Wand verbunden, Professor Dr. Hans-Peter Erb von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Aber Sie spielen die größte Rolle, meine Damen und Herren. Sibylle Kölmel, meine Kollegin, hat sich auf den Straßen umgehört, die Frage gestellt, ja, wie halten Sie es denn mit Distanz statt Nähe?
Ich glaube, wenn das jetzt so längerfristig so gehen wird, dann wird es uns immer schwieriger fallen, auf die Bedürfnisse von anderen einzugehen und ja, ich weiß nicht, so ein Gefühl dafür zu bekommen, was der Gegenüber gerade möchte, weil wir eben so lange diesen sozialen Kontakt gemieden haben. Und davor habe ich auch tatsächlich sehr große Angst.
Ich würde schon sagen, dass uns das verändert, weil wir das einfach nicht gewohnt sind, so auf Distanz.
Es fehlt das Feierliche, es fehlt irgendwie das Rituelle und so. Also es ist schon so ein Gefühl von Leere, was da einfach bleibt und auch sich so ausbreitet so ein bisschen in den verschiedenen sozialen Beziehungen.
Das sind wir nicht gewohnt. So. Man versucht schon, Distanz zu halten, aber irgendwie kriegt man das halt nicht immer hin. Ne?
Ich leide stark drunter, weil ich eben meine Freunde nicht so oft sehen könnte, wie ich das gerne möchte und sich das Ganze eben nur, in Anführungszeichen, nur auf das Telefon bzw. aufs Internet verschiebt, dass man sich eben nur hört und über den Bildschirm sozusagen sieht. Und längerfristig, ja, weiß ich nicht. Schwer zu sagen.
Ja, da ist er ein bisschen ratlos, aber genau darüber wollen wir heute reden und tun es ja auch schon seit 20 Minuten. Wie wird das wohl in der Zukunft weitergehen? Welche Lehren werden wir ziehen? Wird sich unser Verhalten ändern, auch im alltäglichen Bereich? Herr Erb, welche Normen und Werte bestimmen eigentlich unser Verhalten in Bezug auf Nähe und Distanz? Ist in unserem Kulturkreis das womöglich auch anders als in anderen Kulturkreisen, wie wir mit Distanziertheit oder mit Nähe umgehen?
Ja, wir haben also verschiedene Zonen, wie wir miteinander umgehen. Man kann sagen, es gibt eine intime Zone, alles weniger als 50 bis 60 Zentimeter. Das ist bekannt. Da lassen wir unsere Partner, enge Verwandte hin natürlich und berühren uns dann auch und so weiter.
Also so ein halber Meter ist das dann ungefähr.
Ungefähr, ne? Also im Knicke steht irgendwie die Armlänge oder sowas. Ne? Also, und da kommen wir dann auch schon in den nächsten Bereich. Das sind Freunde, gute Kollegen und so weiter. Das geht so bis etwa 1,80 Meter. Darüber hinaus gibt es dann so einen gesellschaftlichen Bereich über 1,80, wo wir den Postboten empfangen an der Haustür oder auf dem Amt mit jemandem zu tun haben und so weiter. Und ungefähr ab 3,60 Meter gibt es diesen öffentlichen Bereich. Da haben wir das Gefühl, dass wir sowieso alleine sind. Also da ist sozusagen, passiert da nichts. Sonst genau wie Sie sagen, das sind nur ungefähre Angaben. Menschen unterscheiden sich erstmal individuell, ob sie größere Nähe zulassen oder auch größere Nähe suchen. Das ist ja sozusagen eine Interaktion zwischen zwei Menschen. Dann gibt es unterschiedliche Situationen. Manchmal mögen wir die Nähe sogar. Denken Sie mal an eine Tanzveranstaltung, Disco und so weiter. Das muss ja eng und heiß sein und so weiter. Sonst kommt das gar nicht rüber. Ganz anders als etwa, ich sag mal, im Aufzug, der viel zu eng ist. Wo wir sozusagen dann ein Beklemmungsgefühl bekommen.
Das ist ja alles gefühlsgesteuert. Ich gehe ja nicht mit dem Zollstock ins Finanzamt und gucke, wie weit ist die Beamtin von mir entfernt, sondern ich spüre das genau. Und da sind wir alle gleich in etwa.
Das sind grobe Angaben. Mhm. Und es gibt natürlich Unterschiede. Wir wissen, dass Frauen zum Beispiel näher rücken als Männer. Das sind so ein paar Zentimeter. Wir wissen, dass in den neuen Bundesländern man zum Beispiel enger ist als in den alten Bundesländern. Mag vielleicht überraschend sein. Aber das ist so im Mittel. Und dann, wie Sie auch schon richtig gesagt haben, es gibt große kulturelle Unterschiede. Also ich werde nie vergessen, die französische Kollegin, die mir Wangenküsse gegeben hat und ich also, um Gottes Willen, was macht die da? Ertrage ich gar nicht, sonst kenne ich das aus Asien, aus verschiedenen Reisen. Ich selbst habe auch längere Zeit in den USA gelebt und war dann überrascht, als ich nach Deutschland zurückkam, wie stark mir das aufgefallen ist, dass die Deutschen deutlich enger aufeinander sitzen, enger in der Schlange stehen und so weiter, als etwa US-amerikanische Menschen. Das ist mir damals sehr negativ aufgefallen.
Herr Erb, darf ich Ihnen Frau Professor Dr. Heike Olbrecht vorstellen, der ich ein herzliches guten Tag, guten Morgen entbiete. Frau Dr. Olbrecht.
Ja, hallo, einen schönen guten Tag.
Sie bekleiden den Lehrstuhl für allgemeine Soziologie und Mikrosoziologie. Dieser Terminus hat unsere Aufmerksamkeit geweckt an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Und Frau Professor Olbrecht, Sie haben gerade eine Befragung durchgeführt zur Pandemie und zu deren Auswirkungen auf die Gesundheit und auf den Alltag. Ich glaube, Sie haben da knapp 2800 Personen befragt in Bezug auf ihr soziales Miteinander. Im Großen und Ganzen zusammengefasst, was ist dabei rausgekommen?
Ja, an dieser Befragung haben über 2000 Personen teilgenommen, 2800, und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesundheit zeigen sich eben darin, dass in dieser Zeit der Kontaktsperre vor allem die Lebenszufriedenheit doch sehr stark abgenommen hat, um über weit von 20%. Und sich ein Gefühl von Einsamkeit und Angst durchaus ausgebreitet. Also das Gefühl von Angst hat sich bei den befragten Personen beispielsweise verdoppelt. Wir haben immer einen Vergleich gemacht. Wie fühlten sich vor der Kontaktsperre, vor der Pandemie? Wie fühlen sie sich derzeit? Sodass wir sehen, dass in der Zeit der Kontaktsperre die Belastung zugenommen haben. Bei einigen nehmen aber auch Stressbelastung ab in dieser Zeit. Was, glaube ich, auch nicht untypisch ist, was viele erlebt haben, dass sie auch beschreiben, dass diese Zeit der Kontaktsperre auch zu einer Art Entschleunigung führt.
Und weniger Erschöpfung auch, davon berichten auch viele.
Genau. Ja.
Aber eben mehr Einsamkeit, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Und diese Einsamkeit, gibt es da eine Verbindung zu auch der körperlichen Nähe oder Distanz? Wie definiert sich da Einsamkeit? Oder ist es wirklich die betagte Dame, die allein im Seniorenstift sitzt und keinen Besuch mehr empfangen darf?
Genau, die Dame ist es sicherlich auch. Das ist, glaube ich, eine Gruppe, die wir da auch häufig vergessen, die Menschen in den Pflegeheimen, wie es denen geht mit den Restriktionen der Kontaktsperre. In unserer Befragung waren aber vor allen Dingen jüngere Personen beteiligt, was nicht untypisch ist für Online-Befragung. Es handelt sich allerdings auch um eine nicht repräsentative Online-Befragung. Aber wir haben wir nannten das eine positive Auswahl von jüngeren Personen mit eher höherem Bildungskapital. Umso erstaunlicher ist eben dieser Befund, dass gerade diese Personen auch über Einsamkeit so stark berichtet haben.
Also dieser Begriff der Einsamkeit, bei dem nicht so ganz 100% klar ist, wodurch wird er gesteuert, womöglich aber mit Sicherheit auch durch eine persönliche Nähe oder Distanz. Glauben Sie eigentlich, Frau Olbrecht, dass sich langfristig etwas ändern wird in unserem sozialen Verhalten? Wie sehen Sie das? Wir haben mit Hans-Peter Erb gerade dieses Thema schon angesprochen. Was ist denn Ihre Meinung? Wird das alles zurück auf Null gesetzt werden?
Also ich denke, diese sorglose Unbefangenheit im Umgang miteinander werden wir so schnell nicht wiederfinden. Wir haben, also auch der Kollege Erb hat es ja angesprochen, solange kein Impfstoff gefunden ist und wir, solange diese Zeit der Kontaktbegrenzung noch anhält, wird es nicht so einfach sein, zu dem Status quo zurückzukehren. Es ist derzeit sicherlich noch zu früh, die Frage zu beantworten, ob wir diese über Jahrhunderte praktizierte und einsozialisierten Kulturtechniken von Nähe und Distanz, auf die ja gerade eben auch schon verwiesen wurde, ob wir diese im sozialen Miteinander verändern oder welche Veränderungen wir beobachten können. Ich denke aber, dass das schon etwas bleiben wird. Die Corona-Pandemie ist nicht die erste weltumspannende Seuche, die die Menschheit heimsucht, aber im Unterschied zu ihren historischen Vorläufern trifft sie uns eben zu einer Zeit, da die historisch vormals, wir nannten das absolute Herrschaft der Krankheit, gebannt schien, zumindest in Europa, und wir Gesundheit zunehmend für herstellbar und machbar hielten. Also wir sind jetzt in einer Phase, wo wir doch sehr irritiert dadurch sind, auch verunsichert. Und die Traditionen und Bräuche, die sich in Distanz- und Näheverhältnissen regional und auch subkulturell unterschiedlich kodieren, sind jetzt doch in Frage gestellt, sodass wir erst einmal genau beobachten müssen, was in der nächsten Zeit passieren wird.
Ja, Herr, da stimmen Sie Ihrer Kollegin zu, dass diese 3-4 Monate kosmisch gesehen nichts sind und wir daraus eigentlich im Grunde auch noch nichts ableiten können.
Ja, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Wir warten jetzt mal ab. Wir hoffen, dass es nicht allzu lange anhält. Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass es wieder ganz normal wird. Und die Zeit, die bisher verstrichen ist, ist aus meiner Sicht, das ist jetzt eine sehr subjektive Sicht, es gibt dazu keine Daten oder keine Umfragen, jedenfalls ist mir keine geläufig, aber die ist noch zu kurz, das sind also eigentlich Zehntausende von Jahren, Hunderttausende von Jahren, die dieses miteinander geprägt haben.
Frau Olbrecht, wenn Sie noch ein paar Minuten Zeit haben und können uns noch weiter zuhören, denn es ruft gerade aus Hessen Katrin Mauermann-Kaul Well an. Und ich sehe auf meinem Monitor das Stichwort Kulturwandel. Man müsse sich an den Kulturwandel gewöhnen. Frau Mauermann-Kaul Well, vielen Dank, dass Sie anrufen. Wie meinen Sie das mit dem Kulturwandel? Erklären Sie uns bitte.
Die Begrüßungskultur, die war schon immer im Wandel. Wenn wir mal ganz weit zurückdenken an meine Jugend, da bin ich mit den Eltern nach Frankreich gereist. Da gab man sich schon Küsschen. Das war in den 60er, 50er Jahren hier in Deutschland noch überhaupt nicht üblich. Und das war für mich sehr verwundersam, dass die Leute, die man so gerade kennenlernt, einen so in die Nähe traten und dann sich umarmten. Und das ist bei uns jetzt übernommen worden in unserer Kultur. Und wenn ich noch dran denke, wie es war, zur Zeit meiner Großeltern im 19. Jahrhundert, da begrüßte man sich so auf Entfernung ganz in Würde und wenn man näher kam, höchstens mal mit der Hand, höchstens in der Familie umarmte man sich. Und das ist heute hier Standard. Und wenn man das mal, weil wir jetzt diese Corona-Zeit haben, wieder leider ein bisschen abschaffen muss. Ich denke, wir werden uns dran gewöhnen. Das ist einfach ein Kulturwandel durch diesen Virus.
Frau Mauermann, bleiben Sie bitte am Apparat. Herr Baumann, auch Mann, in Berlin, wie halten Sie es mit dem Begrüßen?
Ja, das habe ich jetzt natürlich durch unser Gespräch, auch mit Ihnen, mit dem Vorgespräch durchdacht, na, eigentlich ausgesprochen distanziert. Ich hatte das Gespräch, das Vorgespräch damit begonnen, dass ich sagte, ich komme aus dem Westen, und als ich vor 30 Jahren mit dem Chaos Computer Club hier nach 1990 nach Berlin kam, mhm, und dann später dort ein halbes Jahr so gearbeitet habe, ja, die begrüßten sich jeden Tag mit der Hand. Quasi alle. Also ich war im Rechenzentrum zur Planungsbehörde.
Das war für Sie ungewohnt?
Ja, natürlich. Ich hatte eine Zeit lang im Ausland gelebt. Mhm. Ich bin also insofern international ausgebildet.
Wie ist es denn jetzt? Fehlt Ihnen der Handschlag?
Ich erzähle Ihnen etwas ganz anderes, was mir neulich vor 3 Monaten echt gefehlt hat. Ich schenke meiner Freundin, weil sie kein Fahrrad hat und ich unbedingt fahren wollte, ich bin heute 80, das muss man auch noch wissen, ein Fahrrad. Okay, ein Fahrrad, das ist ja ein Geschenk. Und ging eigentlich nachher richtig angesäuert weg, weil ich kein Küsschen gekriegt hatte. Klammer auf, erklärte sie irgendwie eine Woche oder zwei später, Abstand und die augenblickliche Pandemiesituation.
Haben Sie dafür nicht Verständnis, Herr Baumann?
Ich habe auch für den Nicht-Kuss Verständnis. Und ich erzählte auch hier im Vorgespräch, dass ich gestern mit einem Bekannten essen war und auch bei der Verabschiedung. Wir haben uns nicht die Hand gegeben und bei der Begrüßung auch nicht. Aber bei der Begrüßung, da war es besonders, weil wir 1,5 Stunden in der Schlange bei der Bank gestanden hatten. Nein, ich liebe das auch nicht, dieses Händchen geben, um Gottes Willen.
Ja, aber irgendwie wollen Sie dann doch auch manifestiert bekommen, womöglich auch ein bisschen durch körperliche Nähe, dass die Dame, Ihre Freundin, sich da gefreut hat. Frau Ohlbrecht, passt das nicht eigentlich, was unser Hörer, Herr Baumann, da gerade schildert, in das, was Sie rausgefunden haben, nämlich, dass die psychosozialen Belastungen durchaus vorhanden sind, womöglich sogar gestiegen sind?
Ja, das passt absolut in unsere Ergebnisse der Umfrage. Und es gab ja durchaus auch Befürchtungen, dass wenn diese Distanzen, die Abstandsregeln nun von außen verfügt werden, dass das dazu führen wird, dass wir auch eine neue Pandemie der Einsamkeit, der Ausgrenzung und Ähnliches erleben werden. Also dass sich neue psychische Auffälligkeiten dort auch etablieren. Auch hier ist es natürlich noch zu früh, das letztendlich festzustellen. Auch diese Online-Umfrage unsererseits wirft ja ein erstes Schlaglicht auf so ein Stimmungsbild. Und da sehen wir durchaus, dass psychische Auffälligkeiten zunehmen. Wir planen eine Nacherhebung in circa 2 Monaten und wollen dann noch einmal genauer sehen, wie hat sich dieses Gefühl entwickelt von Einsamkeit und von Verunsicherung, hält es an.
Da können wir dann ja dann auch noch mal nachhören und schauen, was Sie dann rausbekommen haben. Und ich muss mich bei Herrn Baumann bedanken, dass er angerufen hat. Und ich erkläre unseren Hörerinnen und Hörern noch mal, weil der Herr Baumann gerade gesagt hat, im Vorgespräch, es funktioniert ja so, Sie rufen bei uns an und sehr nette Kolleginnen und Kollegen nehmen Ihren Anruf auf und notieren ganz kurz, worum es Ihnen geht und reichen das dann hier in die Sendung zum Rückruf hinein. Also nur damit Sie nicht glauben, meine Damen und Herren, die Sie uns live hören, Sie wären ausgeschlossen von dem, was hier besprochen wird. Frau Ohlbrecht, ich danke Ihnen vielmals und herzlich. Ganz kurz noch zum Abschluss die Frage in Ihrem eigenen persönlichen Bereich. Was hat sich da geändert? Ist es etwas, wo Sie sagen, ach, dieses fehlt mir, oder konstatieren Sie da was in Ihrem privaten Bereich?
In meinem privaten Bereich, wir müssen neu organisieren, die Zeiten des Homeoffice, meine Homeoffice-Zeiten, die Zeiten meines Mannes, das Homeschooling des Sohnes. Ich habe jetzt hier draußen einen großen Zettel zu hängen, jetzt bitte nicht stören, nachher Zoom-Meeting, dann und dann bin ich wieder erreichbar. Solche Sachen, Koordinierungsaspekte, die natürlich ganz neu auftreten. Und wie viel es eben jetzt zu bespielen ist, sehr unterschiedliche Themen.
Vom Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie und Mikrosoziologie an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. Heike Ohlbrecht, vielen Dank, dass Sie unsere Sendung bereichert haben. Und Frau Mauermann-Kaulwell, Sie sind immer noch am Apparat. Gibt es noch etwas, was Sie uns noch nachschieben wollen?
Ja, ich könnte nur noch sagen, die Welt ist immer im Kulturwandel und wir müssen uns immer wieder neu anpassen. Ich weiß nicht, warum es mir leicht fällt. Ich bin viel gereist, vielleicht deswegen. Und anderen Kulturen stehe ich weit offen. Und es ist immer eine Verhaltensweise. Vor 100 Jahren war es ganz anders und in 100 Jahren wird es wieder ganz anders sein. Und es ist, während wir leben, findet immer schon ein Kulturwandel statt. Deswegen müssen wir uns nicht in Liebe entfernen von unseren Lieben und Nachbarn und Freunden. Die Nähe kann man in anderen Dingen ausdrücken. Ich habe weiterhin guten Kontakt mit meinen Freunden auf Abstand. Wir sind in einem Alter, wo man sich nicht ständig küssen und umarmen kann und sollte.
Ja, aber der 80-jährige Herr Baumann, der hat schon das Küsschen von seiner Freundin erwartet nach dem Fahrradgeschenk. Ne?
Ja, dann ist die Freundin, dann ist die Erwartung nicht ganz gesund in diesen Zeiten oder er ist seines Risikos nicht ganz bewusst oder es ist ihm nicht wichtig. Ich denke, da sind Lebenseinstellungen wichtig. Wenn mein Sohn mich, und den sehe ich wahrlich nicht oft, besucht und er hat, weiß ich, sehr viel Kontakt mit anderen Leuten, dann finde ich das super, dass er mir wirklich mit seinen Blicken ausdrückt, wie lieb er mich hat. Und ja, er ruft mich jetzt in dieser Zeit, weil ich nicht mehr so viel draußen Kontakte habe. Übrigens kümmere ich mich um Flüchtlinge, aber auch vor allen Dingen per Telefon und so. Ruft er mich jeden Tag an oder jeden zweiten Tag. Das ist doch wunderbar. Und die Blicke, die sagen mehr als eine schnelle Umarmung und dann kommen wir zum Alltag über. Es war früher bei uns auch nicht üblich in Deutschland, in meiner Jugend, dass wenn wir Gäste hatten, man sich da ständig um den Hals
Sie haben davon berichtet und auch aus Ihren Erfahrungen.
Genau.
Frau Mauern-Kaulwelt, vielen herzlichen Dank. Wir würden uns freuen, wenn Sie weiter übers Radio zuhören. Danke, schönen Tag noch heute hier aus dem Deutschlandfunk. Jens Körner hat uns geschrieben, viel zu lange wurde Hygiene vernachlässigt und das jetzige Tun und Hygiene finde ich richtig. Also er kann dem Positives abgewinnen, dass wir uns nicht so nah auf die Pelle rücken. Was haben wir hier noch? Franz Log aus Wolfenbüttel. Er schreibt, ich schätze die Kontaktbeschränkungen sehr, insbesondere im beruflichen Umfeld, weil digitale Besprechungen viel zielorientierter und erfolgreicher ablaufen als analoge Zusammenkünfte. Und er fährt fort, mein persönlicher Lebenswunsch, dass die sozialen Eitelkeiten mir möglichst wenig kostbare Lebenszeit rauben, wird so maximal erfüllt. Die sozialen Eitelkeiten, Herr Erb.
Ja, Begriff, den habe ich bisher noch gar nicht gehört. Es geht wahrscheinlich darum, dass wir Menschen sozusagen immer mal wieder auch den Status ausloten, den eine andere Person hat. Manche Menschen das natürlich auch gerne präsentieren, zum Beispiel, weil sie der Chef sind. Da fällt mir auch ein, dass die Chefs oder Chefin natürlich auch, weibliche Vorgesetzte, auch einen starken Einfluss natürlich haben. Ist mir vorhin bei dem Hörer aufgefallen, der berichtet hat, dass man sich da die Hand geschüttelt hat. Ja. Wenn also der Chef sowas implementiert, dann wird das sozusagen innerhalb einer kleinen Gruppe auch schnell zur Norm. Und dann
machen alle das.
Hat man sozusagen innerhalb dieses kleinen Bereichs dann Abweichungen von dem, was wir allgemein so natürlich beobachten.
Da
muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, da fällt mir aber gerade ein, wenn in diesen Tagen, und Achtung, bitte die kritischen Hörer jetzt mal weghören, wenn in diesen Tagen jemand auf mich zukommt und er greift meine Hand und schüttelt sie, was ist das dann, wenn es nicht Gedankenlosigkeit ist? Ist das dann vielleicht ein Ausdruck einer besonderen Zuneigung und einer positiven Wertschätzung, indem man sagt, hör mal, du bist mit Sicherheit kein Virenträger. Ich habe kein Problem damit, dir näher zu kommen.
Nee, es ist wahrscheinlich erstmal Achtlosigkeit. Ist mir auch schon passiert. Ich laufe auf jemanden zu und im letzten Moment, halt, stopp, ich darf dir jetzt gar nicht die Hand schütteln. Ich glaube, es ist auch eine Anerkennung sozusagen für ein positives Gefühl dieser anderen Person gegenüber, weil man das Gefühl hat, ich sollte dem jetzt die Hand schütteln. Also sollte man nicht negativ bewerten, wenn dem anderen das gerade eben nicht einfällt, dass es solche Begrenzungen gibt. Und dann kann man natürlich auch von der anderen Seite her auf eine gewisse Weise reagieren. Halt Corona oder sowas, habe ich auch schon gemacht.
Also,
stopp und klar. Und
es löst sich dann aber in einem Lächeln auf.
Und, genau, das wollte ich sagen. Ne? Man kommt dann sozusagen wieder auf einen Nenner und die beiden Fäden treffen sich wieder. Und so lässt sich das, glaube ich, auch relativ leicht auflösen.
Es geht nach Winsen an der Aller. Frau Schöller ist am Telefon, Petra Schöller. Grüß Gott.
Ja, hallo, grüß Gott.
Frau Schöller, was hat sich für Sie verändert in Ihrem Leben?
Mir geht es so ähnlich wie eben gesprochen. Mir fehlt einfach dieser Kontakt zu anderen Menschen. Ich habe also diese spontane Geschichte, mal schnell jemanden zu umarmen, das, was man ganz spontan macht, da muss ich mich jedes Mal zurücknehmen, muss jedes Mal denken, oh nee, das darfst du ja nicht, du musst auf Abstand gehen. Also ich finde, es schränkt unheimlich ein. Ich mache es immer, aber auch meine Leute denken manchmal, oh Gott, ja, wir müssen einen Schritt wieder zurückgehen, weil man dann im Gespräch dann doch wieder näher kommt. Und also man hat immer dieses Gefühl, man ist irgendwie eingeschränkt.
Also von daher, wenn ich Ihnen zuhöre, können Sie es ja kaum erwarten, dass all dies wieder zulässig wird und kein Gefahrenpotenzial mehr bietet.
Ja, das genauso ist es. Also ich würde gerne einfach wieder ganz spontan so reagieren, wie ich immer reagiert habe. Und gerade die Leute, die ich nun selten sehe und wo ich mich dann so freue, wenn ich die dann sehe, dann muss ich mich unheimlich zusammennehmen.
Ja, da berichten auch viele, dass bei besonderen Gelegenheiten, das kann im negativen Begräbnis sein, das kann im positiven eine Hochzeit sein, wo man eigentlich auch durch die Aufhebung der Distanz etwas ausdrückt, dass das im Augenblick nur eingeschränkt oder überhaupt nicht möglich ist. Darunter leiden sehr viele.
Da fällt mir übrigens noch ganz was Verrücktes ein. Ich hatte letztens mal, bin ich auf einen älteren Herrn getroffen, der offensichtlich orientierungslos war und den ich helfen musste. Der hatte so einen Rollwagen bei sich und war schon sehr erschöpft. Den habe ich angefasst. Da habe ich dann gedacht, ja, was soll ich machen? Ich muss den jetzt irgendwie helfen. Aber immer mit diesem, oh Gott, vielleicht hat er Corona oder vielleicht auch nicht. Aber ich musste ja irgendwie helfen. Also da hat dann diese Grenze dann doch, also habe ich das nicht gemacht. Da habe ich dann doch diese Grenze überwunden und habe dem geholfen.
Sind schon Herausforderungen, Herr Erb, ne? Weil wir auch immer wieder neu bestimmen müssen, was ist in diesem Kontext jetzt geboten, was ist zulässig, was ist nicht zulässig.
Also das haben wir ja auch an vielen anderen Stellen, dass sozusagen in einer Situation unterschiedliche Normen verhaltenswirksam werden können. Und wir dann ja auch wieder diesen Autopilot verlassen müssen und gezielt entscheiden müssen, jetzt lieber dies oder jetzt lieber das. Und irgendeine Regel muss ich verletzen, um die andere Regel einzuhalten. Mhm. Hier also die Regel der Hilfsbereitschaft gegenüber einer älteren Person.
Mhm. Frau Schöller, vielen Dank. Herr Erb, vielen Dank. Kleine Nachrichtenpause. Frau Schöller, schöne Grüße nach Winsen an der Aller. Wir hören uns gleich wieder zum dritten Teil Distanz statt Nähe. Wie entwickelt sich unser soziales Miteinander?
Bleib mir vom Leibe und wasch dir die Hände. Komm mir nicht zu nah und wasch dir die Hände.
Tanz die Distanz. Tanz die soziale Distanz. Gib mir keine Hand und wasch dir die Hände. Gib mir keinen Kuss und wasch dir die Hände. Tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz.
Geh nicht zur Schule und wasch dir die Hände.
Geh nicht zur Arbeit und wasch dir die Hände. Tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz. Im Mundschuss und jetzt in Kekulé und jetzt die Charité. Lass dich testen und tanz nach Westen, tanz nach Osten und tanz in Drossen und tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz.
Deutschlandfunk Lebenszeit.
Wie halten wir es mit der Distanz? Wie halten wir es mit der Nähe in unseren Corona-Zeiten? Wie entwickelt sich unser soziales Miteinander? Dritter Teil der Lebenszeit. Nochmals herzlich willkommen, Andrea Stopp am Mikrofon.
Im Alltag ist es vielleicht gar nicht so relevant, aber gerade in solchen Momenten, wenn man irgendwo hingeht oder irgendwas ja ein Trauerfall ist oder irgendwas Besonderes ist, dass man sich dann nicht umarmen kann. Und ich glaube, wenn es vorbei ist, entweder wir werden alle froh sein und uns in die Arme fallen oder wir werden vorsichtig sein und überlegen.
Ich glaube, wir werden sehr kalt und Empathie wird schwierig.
Also sie hat gerade ihre Doktorarbeit verteidigt und musste das online irgendwie gestalten. Wir konnten auch nur uns online dann zuschalten und gratulieren. Und jetzt sehen wir uns gerade das erste Mal wieder nach diesem Event und ich hätte sie total gerne umarmt und ihr gratuliert und habe es jetzt aber auch gelassen. Und wir sprechen jetzt gerade über diese Verteidigung und wie das alles so war. Und die ganze Zeit denke ich irgendwie, es fehlt sowas.
Ich bin alt und ob ich da krank werde oder nicht, das macht er da oben. Und da ist mir das scheißegal.
Momentan ist es halt so, ich bin zu Hause wegen dem Kleinen. Und wenn wir jetzt wieder uns mit anderen Leuten treffen wollen, haben wir natürlich auch unsere Eltern als gefährdete Person zu Hause und müssen das natürlich auch so ein bisschen weiter beachten. Und das tut eigentlich auch sehr, sehr weh, selbst bei der Familie Abstand zu halten, weil man sich halt doch immer gerne in den Arm nimmt und man das dann eben auch nicht machen kann, weil man Angst hat, die nahen Verwandten anzustecken.
wenn das irgendwann vorbei ist mit den Masken, dass wir trotzdem gewohnt sind, so auf Distanz zu bleiben und das weiterhin so machen. Wir werden nicht mehr die, die wir mal früher waren, sage ich jetzt mal.
Ja, nochmal ein Griff in die Umfragekiste, besorgt von meiner Kollegin Sibylle Kölmel. Margot Kissmann, Sie hören uns. Guten Tag.
Ja, hallo, ich höre Sie gut.
Ja, hallo, Frau Kässmann. Vielen Dank, dass Sie uns die Freude machen, dass wir mit Ihnen sprechen können. Dr. Margot Kässmann, Theologin, Pfarrerin. Sie hatten so viele Leitungsfunktionen in der Kirche, dass ich das unseren Hörerinnen und Hörern gar nicht alles aufzählen muss. Vielleicht dieses eine Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischöfin in Hannover. Waren Sie seit 2018 im Ruhestand? Man hört trotzdem sehr viel von Ihnen. Sie schreiben viel. Sie geben die Zeitschrift Mitten im Leben, so heißt die, heraus und Sie pendeln zwischen Hannover und Usedom. Auch da wird es für uns interessant. Vielleicht gibt es ja auch was zu berichten, wo die Unterschiede sind in diesen beiden Regionen. Aber Frau Kässmann, gerade, vielleicht haben Sie schon zugehört, eine Dame in der Umfrage hat gesagt, ach, das ist alles ein bisschen kalt im Moment und mit der Empathie, das wird schwierig. Beobachten Sie das auch?
Na, ich beobachte schon, dass die Menschen die Nähe vermissen. Und vorhin in der ersten Stunde kam ja auch das Thema der Alten- und Pflegeheime auf, die wir wenig beachtet haben. Und ich muss sagen, da hatte ich bei Seelsorgeanrufen das größte Thema, dass eine Frau beispielsweise sagte, ich habe Angst, dass meine Mutter nicht an Covid-19 stirbt, sondern an dieser absoluten Isolation und Einsamkeit, in die sie katapultiert wurde, weil niemand sie besuchen darf und die Tabletts mit dem Essen nur noch schnell ins Zimmer gestellt werden, weil die Menschen einander zur Bedrohung werden auf einmal. Und das verändert, glaube ich, schon was.
Wie wichtig ist das für einen Menschen, speziell für einen alten Menschen, dass ich ihm mit möglichst wenig Abstand gegenüberstehe, auch mal den Arm ergreife oder noch näher komme? Wie wichtig ist das für Menschen in diesen Situationen und Lebensphasen?
Das ist für sie enorm wichtig, weil es ja zeigt, ich bin noch da, also ich bin ein wertvoller Mensch, meine Würde ist nicht am Ende und gerade auch viele Demenzkranke brauchen ja diese Berührungen und außerdem, das sagen mir auch Physiotherapeuten, wenn so viele Wochen kein Physiotherapeut kommen kann, dann ist auch der Muskelaufbau ja wirklich beeinträchtigt und das sind sehr, sehr schwierige Situationen, die kaum zu bewältigen sind, natürlich die Heimleitung große Angst haben, wenn sie Nähe zulassen, wenn sie wieder menschliche Nähe zulassen durch Besuche, dass sie in Wolfsburg ja in Altenheim dann sehr viele Todesfälle hatte. Mhm. Ein großes Dilemma.
Ja, ein großes Dilemma, aber Sie werden ja nicht müde zum Mut aufzurufen, Ihre jüngste Veröffentlichung, nur Mut, die Kraft der Besonnenheit in Zeiten der Krise. Wobei man doch aber sagen muss, dass im Grunde jeder Tag, jede Woche zählt für diese Menschen, die sich im Moment auch distanzmäßig betrachtet abgehängt fühlen.
Ja, deshalb müssen wir ermutigen. Ich denke auch, wir können ja auch immer die guten und die positiven Geschichten erzählen. Das ist mir wichtig. So eine Krise, die bringt ja den Charakter zum Vorschein. Wir haben Schlimmes gesehen, dass Leute da Sterilium auf Kinderkrebsstationen gestohlen haben. Aber auch die Nachbarschaftshilfe, den Einsatz für andere, für Obdachlose. Beispielsweise in Hannover war das doch ein ganz großer Versuch, ihnen zur Seite zu stehen, dass auf einmal in einer Hausgemeinschaft geschaut wird, wie sorgen wir füreinander. Es gab nicht nur dieses Social Distancing, ich finde das eigentlich einen falschen Begriff, sondern es gab auch viele neue soziale Nähe. Und eine Hörerin hat ja auch erzählt, das war auch im kirchlichen Bereich so, dass auf einmal da auf der einen Seite ein Digitalisierungsschub war, das gestreamt wurde in die Haushalte aus den Kirchen. Und gleichzeitig versucht wurde, die normale Seelsorge aufrechtzuerhalten, Menschen anzurufen, zu fragen, wie geht es ihnen, den Kontakt zu halten.
Ja, weil Sie das gerade, Frau Kässmann, ansprach mit diesem Begriff Social Distancing. Sie wissen ja, Professor Erb sitzt hier neben mir, der Ihnen sozusagen zuwinkt. Herr Erb, was machen wir mit diesem Begriff? Ist das Social Distancing eigentlich die soziale Distanz falsch ausgedrückt? Geht es nicht um physische Distanz, über die wir hier reden?
Ja, also zunächst reden wir über physische Distanz, aber das hat zu sofort eine psychologische Bedeutung, eine psychische Bedeutung für die Menschen. Aus vielerlei Gründen wird sozusagen aus einem objektiven Maß, wie weit ist jemand von mir entfernt, ein subjektives Gefühl. Das setzen wir sofort um. Und was hier zur Einsamkeit gesagt worden ist, möchte ich ganz explizit noch einmal unterstützen. Man kann es wirklich auf die Formel bringen. Einsamkeit tötet, insbesondere im Alter. Einsame Menschen sterben früher. Das ist wirklich nachgewiesen. Und wir wissen auch, dass etwa das Risiko für Demenz um 50% steigt.
Mhm.
Also man wird schneller krank. Es gibt eine Reihe von Wirkmechanismen, die da eine Rolle spielen. Muss ich nicht im Detail jetzt aufzählen.
Ist aber nachvollziehbar auch für den Laien. Aber je weniger das, Impulse.
No, mhm. Das können wir sehr gut auch dann auch verstehen.
Frau Käßmann, wie lebt man Distanz in der Gemeinde? Welche Erfahrungen haben Sie da? Das Gemeindeleben wird ja im Grunde doch bestimmt durch Nähe, durch gemeinsames Singen, durch Friedensgruß, durch Händeschütteln. Wie sieht das aus im Augenblick?
Ja, da war ja sehr vieles gewachsen in den letzten Jahrzehnten, muss ich sagen. Ich war da auch sehr dankbar für in den Kirchen. In der Schöpfungsgeschichte steht ja schon, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist, denke ich, so die theologische Grundlage. Wir brauchen Beziehungen, und in den Kirchen hatte sich das, was in ganz Deutschland sich verändert hatte, ja auch gezeigt. Früher war das Abendmahl mit großer Distanz in Schwarz, jetzt war es mit Friedensgruß, einander vielleicht sogar in den Arm nehmen, sich Brot und Wein durchaus weiterreichen. Ich nehme den Gruß zum Abendmahl, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Also diese Sinnlichkeit wurde ganz anders wahrgenommen, und das hat sich eben leider sehr verändert. Wir konnten eine Zeit lang ja gar keine Gottesdienste feiern. Vorletzten Sonntag konnte ich jetzt den ersten nach Corona feiern in Obernkirchen und muss sagen, was mir gefehlt hat, das Singen. Ja, also wir durften nicht singen. Eine Sängerin hat sehr schön, aber für uns solo gesungen, die Choräle, das fand ich schade, traurig. Und die Menschen mussten mit Distanz sitzen, immer nur ein Haushalt miteinander, dann große Distanzen, Friedensgruß ist da tatsächlich nicht möglich. Und zum Schluss, ich verabschiede die Menschen nach dem Gottesdienst als Predigerin immer gerne mit einem Handschlag. Da gibt es nochmal ein gutes Wort. Und das war auch nicht möglich. Alle sind so mit bisschen Distanz, ja Dankeschön und Tschüss, rausgegangen. Das fehlt mir schon. Also vor allen Dingen dieses Gemeinschaftserlebnis.
Ja, was die liebe Frau Käßmann da sagt, das können wir aus der Sozialpsychologie auch wirklich nur bestätigen. Wir haben uns das ja auch mal angeschaut. Was ist zum Beispiel mit diesen Geisterspielen beim Fußball? Was passiert da? Oder wir dürfen nicht ins Konzert gehen. Wie viel Masse braucht der Mensch, ist sozusagen die Frage gewesen. Und das ist natürlich sehr attraktiv, dass wir uns geborgen fühlen innerhalb einer Gemeinschaft. Mhm. Das gibt uns Sicherheit, das bestätigt das, was wir fühlen, was wir denken. Das ist egal, ob das in der Kirche ist oder beim Fußballverein. Und dann haben wir auch so etwas wie eine emotionale Ansteckung, die da passiert. Also wie die fühlen, so fühle ich dann plötzlich auch. Das ist für viele Menschen ein sehr positives Gefühl. Mhm. Denken Sie mal an Fußballspiele und so weiter. Das ist mir jetzt ein bisschen
geläufiger. Oder im Gemeindeleben, beim Gottesdienst zum
oder,
Beispiel,
wo Käßmann sagt. Die fühlen das alle, und wir sind auf der richtigen Spur.
Dann heißt es, Frau Käßmann,
ich frage mich auch, was das derzeit mit den Kindern macht. Man versucht es ihnen zu erklären, das sehe ich ja bei meinen Enkelkindern. Und wenn die Kinder dann sagen, Omi, du musst aber Distanz halten, ja, wie wird das diese Kinder beeinflussen? Das frage ich mich schon, dass du versuchst, diesen Abstand einzuhalten. Das ist ja für die Kinder auch ein sehr, sehr irritierendes Erlebnis.
Und ich entnehme ja auch dem, was Sie gerade geschildert haben aus dem Gemeindebereich, dass diese Sinnlichkeit im wahren Wortverständnis, also das Gebrauchen der Sinne zum Leben gehört. Folgt denn für Sie, Frau Käßmann, daraus eine, wie soll ich es nennen, eine Sehnsucht, dass doch alles möglichst bald wieder so wird wie vorher?
Ich sehe diese Sehnsucht auf jeden Fall. Da ist auch bei manchen natürlich Verzagtheit. Das haben wir auch bei den Beiträgen gehört, dass sie denken, es kommt nicht so schnell wieder. Aber ich muss sagen, jetzt nehme ich noch mal ein Beispiel Beerdigung. Ja, wenn nicht die ganze Familie Abschied nehmen kann, du sollst mit 10 Menschen auf dem Friedhof mit Abstand stehen, du kannst dein Beileid gar nicht bekunden durch eine Umarmung, das ist schon bitter. Und ich bin der guten Hoffnung oder guten Mutes, dass unsere Sehnsucht so groß ist, dass das relativ schnell gehen wird. Also eine meiner Töchter sagte neulich auch, Mensch Mama, jetzt muss ich dich einfach mal in den Arm nehmen, das geht jetzt so nicht weiter. Wir haben eine Sehnsucht, und wenn ich sehe, wie sich in Deutschland nicht nur ja in den Gottesdiensten überhaupt die Kultur entwickelt hat, ich habe als Kind noch geknickst vor Erwachsenen, wie sehr wir doch diese Nähe auch gelernt haben, so sage ich mal ein bisschen auch durch südländischen Einfluss, und wie sehr wir das genossen haben, bin ich doch der Überzeugung, es wird nach Corona die Sehnsucht sich so umsetzen, dass es auch wieder diese Nähe gibt.
Jetzt haben Sie uns gemäß Ihrem Motto, was fast ja Ihr Lebensmotto ist, wenn ich so sagen darf, wieder Mut gemacht mit dem, was Sie gerade noch beigefügt haben. Frau Käßmann, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich hier aus dem Studio, dass Sie uns Einblick gegeben haben in Ihr persönliches Erleben und in das Ihres Umfeldes. Danke und ja, dann hoffen wir gemeinsam, dass diese Sehnsucht, von der Sie gerade sprachen, sich dann auch erfüllt. Auf Wiederhören, schönen Tag.
Herzlichen Gruß, tschüss.
Und wir gehen weiter zu Hörerin Gudrun Wilhelmi, die in Berlin wohnt, diese Sendung hier im Deutschlandfunk hört. Und Sie wollen uns ein Beispiel schildern, Frau Wilhelmi.
Ja, einen schönen guten Tag. Folgende Situation in Berlin in einem öffentlichen Bus. Wieder jemand, der nichts vor Mund und Nase trägt. Ich mache darauf aufmerksam und gleichzeitig sitzt dort eine Sozialarbeiterin, die ich durch meine ehrenamtliche Tätigkeit vor ein paar Jahren kennengelernt habe. Wir regen uns beide auf. Wir werden beide quasi angegriffen, weil wir möchten, dass die was trägt. Ich gehe am nächsten Tag hin in die Sozialstation. Die kümmert sich um Wohnungslose unter anderem. Gibt da ein paar Lebensmittel ab und die war so fix und fertig, weil ihr das in Berliner öffentlichen Verkehrsmitteln immer wieder passiert, dass wenn man was sagt, bitte tragt das doch, man blöde Antworten kriegt bis aggressive und die hat bald geheult und ich wollte sie spontan in den Arm nehmen. Und sie sagte im gleichen Moment, also jetzt brauche ich eigentlich jemanden, der mich umarmt. Ja. Und wir haben es nicht gemacht. Ich habe gesagt, geh nach Hause, lass dich von deinem Mann umarmen. Aber diese also die Distanz, die physische empfinde ich teilweise ganz angenehm, weil ich finde, sehr viele Leute überschreiten Höflichkeitsgrenzen vorher, jetzt auch noch. Das ist das eine. Und soziale Distanz ist für mich etwas ganz anderes. Es gibt eine monetäre Distanz. Das heißt, jeder, der nicht so viel hat, ist gefährdeter als alle anderen. Von diesen Leuten distanziert man sich auch sehr leicht. Da fehlt auch die Empathie und das ist für mich eigentlich die soziale Distanz, unter der ich leide, dass man da nicht Rücksicht nimmt. Ich weiß nicht, wer im Bus sitzt. Das kann jemand sein, der zu Hause einen todkranken Menschen hat und deshalb besonders aufpassen muss. Ob das ein alter Mensch ist oder ob das ein Kind ist, das ist doch völlig egal. Ich muss das oder niemand muss das auch öffentlich im Bus bekunden, dass sowas ist, sondern ich erwarte da eigentlich, dass man das einfach sich an diese kleinen Regeln hält.
Ihre Botschaft, Frau Wilhelmi, ist angekommen und Sie haben mehrfach den Terminus Höflichkeit, die Höflichkeit angesprochen. Ist Höflichkeit ein feststehender und exakt umrissener Begriff, Herr Professor Erb, oder erfährt er in diesen Pandemietagen einen Bedeutungswandel?
Höflichkeit ist kein fest umrissener Begriff. Manch einer kennt sich aus mit der Höflichkeit, andere Leute lassen sowas dann auch vermissen. Es gibt so gewisse Regeln und Normen, an die wir uns gewöhnt haben, aber die verändern sich einerseits und sie unterscheiden sich auch zwischen den Menschen. Also was ich vielleicht schon als unhöflich empfinde, ist für den anderen noch normal. So müssen wir leider, kann man sagen, miteinander umgehen. Jetzt gibt es natürlich Leute, die auch gerne Normen verletzen und das manchmal auch absichtlich tun und dann zum Beispiel ganz absichtlich etwa die Maske nicht aufsetzen.
Das mag so ein Fall sein, wie Frau Wilhelmi gerade geschildert hat.
Ja, also auch damit müssen wir leben. Wir haben natürlich auch an anderen Stellen Leute, die abweichen von den Normen, auch von Gesetzen, von Falschparkern bis hin zu Mördern und so weiter. Wir müssen damit leben. Zum Großteil wird es ja dann eingefordert, dass also etwa die Polizei Kontrollen durchführt oder auch Strafzettel verteilt.
Und aber so die Grundprinzipien der Höflichkeit eines höflichen Umgangs werden sich auch in den kommenden Monaten, in den kommenden Jahren die Grundprinzipien nicht ändern. Das ist etwas, was zu unserer Kultur gehört.
Ja, sicherlich. Ja, das macht es natürlich auch einfacher, weil wir dann nicht jedes Mal neu überlegen müssen, wie gehe ich mit dem Gegenüber um, sondern wir rufen dann so Verhaltensskripts, wie wir das sagen,
einfach ist es eine ab Hilfe
und das läuft dann so.
Ja, ne? Es macht das Leben leichter.
Macht es natürlich leichter. Wir haben dann auch Kapazitäten frei, um über etwas nachzudenken, was damit gar nichts zu tun hat.
Frau Wilhelmi, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Bernd Schwarz in Unterfranken ist er zu Hause, darf das dazu sagen, 67 Jahre. Auf welches Thema möchten Sie uns führen, Herr Schwarz?
Ich wollte Sie eigentlich auf das Thema führen, das am Beginn der Sendung eigentlich dran war, was sich für die einzelnen Damen und Herren ändert in der Wahrnehmung, in der Verhalten. Also für mich hat sich inklusive der Zeit im Lockdown, mal abgesehen von der vom Maskentragen, eigentlich gar nichts geändert. Ich habe also früher auch schon immer sehr zurückhaltend mit Handschlägen gearbeitet. Und von daher gesehen ist es mir persönlich relativ egal, ob ich nun einen Gesprächspartner analog vor mir habe oder auf Skype sehe oder am Telefon habe. Das ist eigentlich mir relativ egal. Und dass ich also irgendwo eine Einschränkung erlebt habe, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Im Gegenteil, ich habe also gerade die Zeit im Lockdown als recht angenehm empfunden, weil all die Arbeiten, die ich also seit zig Jahren immer stiefvergnügt vom Jahr hergeschoben habe, die habe ich geschafft. Ich bin jetzt mit meiner eigentlichen Arbeit jour und kann mich jetzt also freudestrahlend ums Unkraut kümmern.
Also bei Ihnen hat sozusagen das Schicksal Ihnen ein Geschenk gemacht durch diese Zeit, in der Sie zu sich kommen konnten und die unerledigten Dinge dann endlich aufholen konnten.
Richtig. Mhm. Und was ich also ehrlich gesagt als ein bisschen übertrieben ansehe, das ist die so starke Beschäftigung mit den Folgethemen, zum Beispiel mit dem Thema Einsamkeit, jetzt abgesehen von alten Menschen, die zum Beispiel im Seniorenheim wohnen und eben keinen Besuch mehr kriegen. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber diejenigen, die noch irgendwo mehr oder weniger unter Leuten sind, das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil es kann niemand für die Situation, es kann auch niemand für die Situation verantwortlich gemacht werden. Und wir in Europa sind ja eigentlich aufgrund der Maßnahmen, die ja so häufig kritisiert werden, gut davongekommen. Ja. Und das sind alles Dinge, das halte ich doch zum Teil für stark übertrieben. Mhm. Und in dem Moment, wo wir dann einen Impfstoff haben, denke ich mal, fängt die Geschichte an, sich wieder zurückzudrehen ins, Anführungsstriche, Normale.
Herr Schwarz, wir hören schon Ihre Autotür wahrscheinlich bimmeln oder so, die zwischendurch Ihnen wahrscheinlich ein Zeichen gibt, wenn das die richtige Interpretation dieses Geräusches ist. Herr Schwarz, danke, dass Sie hier angerufen haben. Übrigens ähnlich wie Sie, Helmut Krüger, Corona wird vorübergehen, ein Impfstoff wird entwickelt werden und bis dahin gilt es durchzuhalten. Auch und gerade wenn es schwer fällt und dann fährt er fort, Corona sehe ich eher als Anstoß außerhalb der engsten Kontakte, die Wahrhaftigkeit von Umgangsformen zu überprüfen, die Wahrhaftigkeit von Umgangsformen zu überprüfen. Diese Chance hat es zweifellos. Also dieser Hörer, Herr Erb, der Helmut Krüger, der sieht darin fast auch schon einen positiven Impuls. Es stellt sich jetzt durch diese Neudefinition von Nähe und Distanz heraus, wer ist denn wirklich mein Freund? Wem gehört meine Sympathie? Sollte meine Sympathie wirklich gehören? Oder ist es zu weit gesprungen?
Vielleicht ein bisschen zu weit, aber im Grunde steckt ein Körnchen Wahrheit drin. Und zwar eine Sondersituation, wie sie eingetreten ist jetzt durch die Pandemie, wirkt natürlich wie eine Art Brennglas. Also was uns wichtig ist, was sich gerade verändert, was irgendwie von Bedeutung ist, kriegt sozusagen nochmal einen Punkt obendrauf, wird nochmal wichtiger und die Leute fangen dann etwa nachzudenken oder fangen an nachzudenken, etwa über den Knicks, wie wir vorhin gehört haben, wie war das damals, wie ist das heute. Das wäre ja sonst irgendwie gar nicht passiert. Also dann würden wir jetzt diese Sendung wahrscheinlich hier zu diesem Thema gar nicht machen. Sonst kann man, glaube ich, auch sagen, es gibt Motive, die wir alle haben und die widersprechen sich zum Teil. Wir haben etwa das Motiv, dazugehören zu wollen, was dadurch natürlich auch ausgedrückt wird, dass wir eine gewisse Nähe herstellen, auch eine räumliche Nähe zu anderen Personen. Und wir haben andererseits natürlich auch das Bedürfnis, nicht in der grauen Menge unterzugehen. Sondern eine individuelle Person zu sein. Und diese beiden, wir nennen das so antagonistisch, die sind also in sich widersprüchlich. Und wo dieser Ausgleich stattfindet, Das ist nun individuell ganz unterschiedlich. Dem einen ist es wichtiger, stärker individuell zu sein. Einer anderen Person ist es wichtiger, eher dazu zu gehören. Und ich glaube, es lässt sich auch hier aus den Beiträgen der Zuhörerinnen und Zuhörer ganz gut ablesen, was jetzt jeweils das Wichtigere ist. Jemand, der also gerne einen Handschlag vermeidet, der ist mehr auf der individualistischen Seite. Jemand anderes, der jetzt stärker die etwa das Umarmen vermisst in so einer blöden Situation, wo was passiert, das haben wir vorhin gehört, der ist wahrscheinlich eher auf der Seite, dazugehören zu wollen und Gemeinschaftsgefühl herstellen zu wollen zu anderen Menschen.
Nur formal, ich muss dieses Wort auch nochmal aussprechen, wir reden hier ja über Distanz und Nähe im öffentlichen Raum. Kann man irgendwas feststellen? Hat sich irgendetwas geändert in der Zweierbeziehung? Oder ist das, wie ich jetzt laienhaft annehmen würde, selbstverständlich kein Unterschied zwischen Dezember 19 und Juli 20?
Also Letzteres, ganz sicherlich. Ich habe dazu überhaupt nichts gehört. Was soll sich da ändern? Mit dem Partner, mit der Partnerin schläft man in einem Bett, benutzt das gleiche Badezimmer, man isst zusammen und so weiter. Selbst wenn es um Kinder geht, in der engeren Familie. Ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand eine Veränderung eingeführt hätte und so weiter. Das wäre auch ein bisschen schräg sozusagen, ja verblüffend für mich.
Ja. Ja. Lucrezia Wössner, von ihr schneit quasi das Schlusswort in die Sendung hinein. Sie hat gemailt, wendet sich an Sie, Professor Erb, und ans Team, und sie möchte beitragen zum Thema Distanz statt Nähe, über das wir hier ja reden. Man könnte in dieser Zeit doch auch lernen, sich mit Worten zu umarmen, in Anführungszeichen hat sie das geschrieben, und über Blicke Herzlichkeit zu transportieren. Vielleicht wird uns durch Covid-19 zugemutet, uns wieder mehr verbal im Zugetan und Zugewandtsein auszudrücken. Und vielleicht ist dies manches Mal schöner als eine schnelle Umarmung oder ein höflicher Wangenkuss. Was sagen Sie dazu, Herr?
Ja, ist ein wunderschönes Schlusswort. Wir haben jede Menge Kanäle, die wir nutzen können, um diese Nähe herzustellen. Und wenn jetzt ein bestimmter Kanal ausfällt, dann gibt es Alternativen. Dann kann ich auch sagen, ich freue mich, Sie zu sehen, und muss nicht gleich die Hand schütteln. Wir machen einen Spaß zum Beispiel, um eine gewisse Nähe herzustellen. Ich persönlich würde mir das auch wünschen, dass wir sozusagen auch mehr verbal wieder enger aufeinander kommen, und ich freue mich eigentlich sehr über diesen letzten Beitrag.
Vielleicht ist das in Beantwortung unserer Frage, die wir gestellt haben mit dieser Sendung, wie entwickelt sich unser soziales Miteinander, vielleicht könnte das doch ein Punkt sein, der uns auch in Zukunft begleitet, dass wir vielleicht doch ein wenig sensibler umgehen. Ah, ich merke schon, Sie wiegen skeptisch den Kopf hin und her.
Ich bin die ganze Zeit aber so ein bisschen skeptischer. Ich glaube, wir haben über solche Bewegungen sind sehr langsam, und wenn wir jetzt ein Vierteljahr so Maßnahmen haben, auf die wir reagieren müssen, glaube ich, das reicht noch nicht aus. Und ich beobachte das ja auch, wenn ich durch die Stadt laufe oder an vielen anderen Stellen, dass dieses Gefühl, ich sollte Abstand halten, gar nicht mehr so stark ausgeprägt ist bei den Menschen, auch beim Einkaufen im Supermarkt. Man rückt sich sehr eng drauf. Da läuft an vielen Stellen schon längst wieder der Autopilot.
Professor Dr. Hans-Peter Erb, danke, dass Sie aus Hamburg gekommen sind, wohin Sie auch wieder zurückreisen und dort an der Helmut-Schmidt-Universität weiterhin lehren als Sozialpsychologe. Danke, dass Sie uns beigestanden haben in dieser Sendung. Nächsten Freitag auch wieder in Lebenszeit. Vielleicht hören Sie dann wieder zu.
Ich höre häufig zu. Ich darf mich auch bedanken bei Ihnen für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Und
ja, tschüss.
Und es geht jetzt weiter mit Umwelt und Verbrauch. Andreas Stopp am Mikrofon.